Werbung.
Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende.
Guten Tag, von mir Wolf, hier spricht von der Deutschen Botschaft in Kairo. Ich habe gute Nachricht für Sie. Ihre Tochter hat uns geschrieben, dass sie bei einem Tauchbootunfall, bei dem sie an Bord war, lebend rausgekommen ist. Sie bat uns, das an Sie weiterzugeben. Sie haben vielleicht auch schon die Nachrichten gehört. Ihre Tochter wird sie alsbald bei Ihnen melden, aber ihr geht es gut.
Das hat sie uns gesagt. Ist die Originalnachricht, die Lisas Vater am 25. November 2024 auf seinem Anrufbeantworter findet. Da ist er gerade erst zur Tür rein, in seine Wohnung im westfälischen Holzwickede. Er hat dann die Einkäufe in den Kühlschrank gestellt und da ist ihm das blinkende Licht am Telefon aufgefallen. Es ist kurz nach 10 deutscher Zeit, also 8 Stunden, nachdem die Sea Story untergegangen ist. Mit seiner Tochter Lisa an Bord. Und er erfährt das jetzt von seinem Anrufbeantworter. Ich bin Tina Kaiser und ihr hört Der Untergang der Sea Story. Das ist Folge 3, Monsterwelle. Ich stelle mir das so surreal vor. Da meldet sich ein deutscher Diplomat, der eigentlich Entwarnung geben will. Gute Nachrichten, ihre Tochter lebt. Aber Lisas Vater, der hört ja erst in dem Moment, dass sie fast gestorben wäre. Er muss irgendwas tun. Aber Lisas Handy ist nicht zu erreichen. Klar, es liegt ja auf dem Grund des Roten Meers. Also tut er das, was vermutlich die meisten in seiner Situation machen würden. Er googelt das Unglück. In den ersten Stunden findet er nur kurze Meldungen. Ägypten, Schiff gekentert, Touristen betroffen. Viel mehr gibt's nicht. Am Nachmittag gibt's dann die ersten Fernsehberichte in den Medien. 16 Menschen werden noch vermisst. Namen nennen die Medien erstmal keine. Aber es gibt Videoaufnahmen aus Ägypten. Auf denen sieht man, wie die Geretteten an einem Holzsteg ankommen. 27 Menschen sind es insgesamt. Und unter ihnen, klar auf den Bildern zu erkennen, Lisa. Als ich die Bilder das erste Mal gesehen habe, da war mir das echt ein bisschen unangenehm hinzugucken. Ich habe mich fast wie so eine Voyeurin gefühlt, weil die Leute, die man auf den Videos sieht, die sind echt nicht in dem Zustand, in dem man gern gefilmt werden würde. Manche von ihnen haben noch ihre Schlafanzüge an, andere nur einen Bademantel oder Sportklamotten, die ihnen Helfer gegeben haben. Lisa trägt zum Beispiel ein froschgrünes T-Shirt, eine Trainingshose und Socken, aber keine Schuhe. Man muss sich das mal vorstellen. Das sind ja alles Menschen, die gerade eine Schiffskatastrophe überlebt haben. Die begreifen ja vermutlich noch gar nicht, was für ein irres Glück sie haben, noch zu leben. 5 Stunden vorher treibt Lisa mit den anderen auf ihrer Rettungsinsel auf dem offenen Meer. Es ist ungefähr 9:45 Uhr morgens, ägyptischer Zeit. Der Sturm aus der Nacht ist vorbeigezogen. Vom Wrack sind sie inzwischen kilometerweit entfernt. Am Horizont sehen sie in jede Richtung nur Wasser. Sie haben keine Ahnung, wo sie sind. Und sie haben kein Trinkwasser, keine Vorräte. Dafür noch ein anderes Problem.
Also irgendwann ist uns dann, da war es auch schon hell, ist uns dann aufgefallen, dass diese Ringe Luft verlieren.
Die Luftkammern auf der Rettungsinsel sind offenbar undicht. Jetzt sind Lisa und die anderen also nicht mehr nur lost, sie müssen auch noch um ihr Leben Wasser schaufeln. Allerdings sind die meisten auf der Rettungsinsel dazu überhaupt nicht mehr in der Lage. Die sind so seekrank, dass sie sich die ganze Zeit übergeben müssen. Irgendwann sieht Lisa dann am Horizont ein Containerschiff. Nur, es kommt nicht näher.
Ja, dann haben wir die ganze Zeit weiter versucht, diesem Containerschiff zu winken.
Aber dann taucht aus einer anderen Richtung ein Speedboot auf.
Und dann war auf einmal dieses Schlauchboot da mit einem einzelnen Mann drauf. Also wirklich wie so eine Fata Morgana. Aus dem Nichts ein einzelner Mensch.
Der Mann steuert direkt auf die Rettungsinsel zu und wird immer größer. Er hat ein Halstuch um den Kopf gewickelt, sieht aus wie ein Turban. Lisa sieht ein breites Grinsen und große Zahnlücken.
Und dann war der auch schon direkt neben uns. Und ich konnte auch gar nicht glauben, dass der auf einmal da war. Und habe dann auch so reingesagt in das Rettungsboot, so, hier ist jemand, hier ist ein Boot und eine Person, der holt uns jetzt. Ja, hat er uns gesehen? Bist du sicher, hat er uns gesehen? Und ich so, ja, ich kann ihn anfassen, er steht direkt neben uns. Und also dann ging es auf einmal ganz schnell.
Der Mann sammelt die 15 Leute auf der Rettungsinsel mit seinem Speedboot ein. Aber er hat dann noch ein anderes Ziel, eine zweite Rettungsinsel. Für Lisa ist das ein krasser Moment, denn sie hat die Reise ja zusammen mit einer Freundin gebucht, mit Sarah. Und die hat sie seit dem Vorabend nicht mehr gesehen. Sarah hat in einer Kabine im Unterdeck geschlafen.
Ich habe mir einfach nur gedacht, bitte lass Sarah da einfach drauf sein. Was mache ich, wenn die da jetzt nicht drauf ist? Und ich konnte auch gar nicht anders, als aufzustehen und da so ganz aufgeregt hinzugucken. Und dann, setz dich hin. Und ich konnte aber gar nicht anders. Und habe dann auch direkt Sarah gesehen, wie die da quasi am Rand schon rausgeguckt hat. Und ja, wir waren beide sehr erleichtert, uns zu sehen.
Es wird aber auch sehr schnell klar, wer fehlt.
Der slowakische Vater hat gefehlt. Da haben wir ja auch gedacht, Michael ist da vielleicht auch noch drauf. Und ansonsten haben alle gefehlt. Ne? Danilo, Matthias, Susanne, Alex.
Das ist eine beklemmende Situation, weil es weiß ja keiner, was mit den anderen Vermissten ist. Gibt es vielleicht noch ein weiteres Rettungsboot? Oder gibt es eine Evakuierung am Wrack? Die Schiffbrüchigen aus der zweiten Rettungsinsel klettern in das Speedboot. Und dann fährt der Skipper mit dem Turban Richtung Containerschiff. Lisa kann schon sehen, wie sich dort die Besatzung bereit macht.
Die haben eine Strickleiter runtergerollt. Da habe ich noch gedacht, und jetzt klettern wir echt auf dieses Containerschiff drauf? Das ist ja wild.
Aber jetzt passiert was Seltsames. Der Skipper auf dem Speedboot, der bekommt nämlich einen Anruf.
Aber dann sind wir irgendwie abgedreht, bevor wir überhaupt da waren.
Das Speedboot fährt in die komplett andere Richtung. Ohne Erklärung. Der setzt sie also nicht beim Containerschiff ab. Stattdessen brettert er über eine Stunde mit denen übers offene Meer. Zwischendurch muss er sogar noch einen Kanister rausholen und Sprit nachfüllen. Irgendwann erreichen sie dann ihr Ziel. Das ist ein ägyptisches Tauchsafari-Schiff mit Tauchern an Bord. Die Touristen dort sind super hilfsbereit. Sie schenken Lisa und den anderen sogar Trainingshosen und T-Shirts. Weil gerade Mittagszeit ist, sind die Touristen so nett und überlassen Lisa und den anderen ihr Mittagessen. Und dann leihen sie ihnen auch ihre Handys. Telefonieren ins Ausland funktioniert aber mit den Handys nicht. Internet dagegen schon. Und Lisa, die geht dann auf die Website der Deutschen Botschaft in Kairo und hinterlässt eine Nachricht im Kontaktformular auf der Seite. Und jetzt ruft die Botschaft bei Lisas Eltern in Holzwickede an und landet auf dem Anrufbeantworter. Das Touristenboot bringt Lisa und die anderen dann nach Marsa Alam zu einem langen Steg. Und dort warten dann schon die Männer mit den Kameras. Sie drehen die Videos, die man später auf der ganzen Welt sehen kann und die dann auch Lisas Vater sieht. Lisa kommt das vor, als würde sie vor einem Empfangskomitee stehen. Also das ist ein Gewusel aus Männern mit Kameras, aber auch Sanitäter und dann irgendwelche Männer mit Anzügen, die offiziell aussehen. Und in der Mitte von diesem Durcheinander steht ein älterer Herr mit einer wattierten Weste. Der schüttelt eifrig Hände und lächelt die ganze Zeit in die Kameras. Lebensgefährlich verletzt ist keiner. Sie haben blaue Flecken, Schürfwunden, Schnittwunden, aber nichts Ernstes. Und sie sehen ziemlich erschöpft aus. Und einige von ihnen wirken auch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Man sieht ihnen auf den Videos an, dass sie irritiert sind von den Kameras und von diesem aufdringlichen älteren Herrn mit der Weste. Amre Mohammed Hanafi. So stellt er sich den Überlebenden vor. Und er ist der Gouverneur der Touristenregion Rotes Meer. Er wird noch eine größere Rolle für uns spielen. Lisa will einfach nur weg von diesem ganzen Rummel. Aber der Gouverneur und seine Leute, die wollen noch mehr Videos drehen.
Ja, das war sehr speziell, diese Situation so.
Das ist René. Der war auch mit Lisa auf der Rettungsinsel und jetzt sitzt er neben mir auf dem Steg. Seine Arme und Beine, die bluten. Und René, der hatte einen besonderen Schutzengel. Ihr erinnert euch, als die Sea-Story kentert, fällt sie auf die rechte Seite. Sie knallt mit voller Wucht auf das betonharte Wasser. Und die schönen Panoramafenster im Mittel- und Oberdeck, die platzen sofort unter dem Druck.
Bevor man irgendwie etwas machen kann, hat es dann schon einen lauten Knall, Klirren gegeben. Und da konnte ich mich dann orientieren, das kam von unten. Dieses Geräusch musste ich auch, wir müssen auf der Scheibe stehen, aber das hat wirklich das Zimmer innerhalb von Sekunden geflutet.
5 Kabinen sind auf dieser Seite auf den oberen Decks und es gibt nur einen einzigen Passagier, der es aus diesen Kabinen rausgeschafft hat. René. Und warum? Weil er in dem Moment gegen diese gewaltigen Wassermassen angeschwommen ist und es rausgeschafft hat ins Freie. Was für ein unfassbarer Kraftaufwand, denke ich mir. Und ja auch, was für ein unfassbares Glück. Geholfen hat ihm wahrscheinlich auch, dass er Rettungssoldat und Katastrophenhelfer ist. Deswegen kennt er sich übrigens auch gut mit Erste Hilfe aus. Und er weiß, wie man mit Personen in seiner Situation jetzt eigentlich umgehen sollte. Deswegen kommt ihm die Situation am Steg jetzt auch wirklich seltsam vor.
Wir durften nicht an Land gehen. Wir mussten da hinsitzen, damit es ein Foto und Video gibt. Und dann kam eben jemand und hat einfach ohne zu fragen angefangen, an meinem Bein einen Verband zu machen, weil ich stark geblutet habe, ohne mich zu fragen, wie es mir geht.
Es wirkt so, als hätte der Typ noch nie in seinem Leben einen Verband gemacht. Er reinigt die Wunde nicht, er wickelt den Verband viel zu locker. Aber für die stark blutenden Wunden an Renés Arm scheint er sich nicht wirklich zu interessieren. Aber vielleicht geht's dem Mann auch nicht nur um den Verletzten und seine Wunden. Den Eindruck hat zumindest René.
Er stand extra in einer Position, dass der Kameramann einen guten Winkel hatte, um ein Foto zu machen, wie er mich verbindet.
Ja, und dann halt diese Situation, wie die so Renés Bein verbunden haben. Und zwar auch nur eine von den Verletzungen und andere Schnitte einfach dann ignoriert haben. Dann hatten sie ihre Aufnahme und dann war irgendwie auch egal, was mit den anderen Verletzungen war. Also es war eine ganz schöne Show.
Auch für Marc und mich klingt das nach einem ziemlichen PR-Theater. Irgendwie so, als wenn der Gouverneur mit seinen Leuten hier nicht aus reiner Anteilnahme stehen würde, sondern eher, um die Überlebenden zu benutzen. Als Statisten in einer politischen Inszenierung. Sicher können wir uns natürlich da erstmal nicht sein. Theoretisch könnte es auch sein, dass der Gouverneur und seine Leute selbst einfach überfordert sind von der Situation und wegen der Kameras nervös und sich irgendwie ungeschickt verhalten. Und noch was anderes fragen wir uns bei unserer Recherche. Wer sind eigentlich die Männer mit diesen Kameras? Wir gucken uns deswegen das Copyright von den Bildern und Videos an. Und siehe da, sie stammen alle aus ein und derselben Quelle. Der Pressestelle des Gouverneurs Hanafi. Diese Leute mit den Kameras, die sind also gar keine unabhängigen Journalisten, sondern PR-Leute im Auftrag eines Politikers. Und die sind an diesem Tag ziemlich umtriebig. Und noch jemand kriegt Besuch von diesem PR-Team. Danilo und Matthias. Wisst ihr noch? Die sind ja vor allen anderen mit einem Helikopter gerettet worden. Und der bringt sie dann in ein Militärkrankenhaus. Dort haben sie sofort das Gefühl, dass sie so eine Art Sonderbehandlung kriegen. Sie kriegen ein besonders schönes Zimmer, das wird auch noch extra hergerichtet. Sie kriegen sogar frische Blumen, erzählt Danilo.
Also mit so einer Blumenvase, was wir irgendwie erst ganz sweet fanden, dass die sich irgendwie um unser Wohlergehen so kümmern. Aber hat sich dann rausgestellt, dass die das für so ein Video gemacht haben letzten Endes. Weil kurz nachdem die unser Zimmer schön hergerichtet haben, kam dann halt jemand rein, der uns gefilmt hat und gefragt hat, na, wie geht's euch? Und möchtet ihr euch vielleicht bei den Armed Forces bedanken, dass sie euch gerettet haben? Und könntet ihr mal bitte sagen, dass die Armed Forces total toll sind und so, ja.
Matthias und Danilo antworten nur einsilbig. Dieses Video aus dem Krankenhaus, das haben wir im Netz nicht finden können. Aber die PR-Leute, die machen auch noch Fotos mit Danilo und Matthias. Und die sind wirklich skurril. Die beiden kriegen nämlich so Krankenhauskittel an, wie bei einer OP. Und mit denen sollen sie sich dann erst in einen Rollstuhl setzen und dann auf eine Bahre legen.
Ich habe halt auch schon gesagt, so, hey, ich kann laufen. Und bei Matthias war das halt auch ganz ähnlich. Aber die haben darauf bestanden, dass wir da irgendwie lang geschoben werden.
Ein Foto von Danilo auf der Bahre taucht dann wenig später wirklich in den Medien auf. Kommt euch bekannt vor? Richtig. Es ist das Foto, das ich als allererstes von Danilo sehe. Das, mit dem wir Danilo dann im Internet gefunden haben. Heute wissen wir, dass an diesem Tag eine Menge internationaler Reporter vor Ort sind. Sie versuchen, mit den Überlebenden zu sprechen. Geschafft hat es meines Wissens keiner. Der Gouverneur und seine Leute, die schirmen die Überlebenden offenbar ab. Kein Reporter kommt da in ihre Nähe. Aber natürlich wollen viele Medien trotzdem über die Schiffskatastrophe berichten. Besonders in den 12 Ländern, aus denen die Passagiere kommen. Den Zeitungen und TV-Sendern bleibt dementsprechend gar nichts anderes übrig, als das Bildmaterial der Ägypter zu nehmen. Also das vom PR-Team des Gouverneurs. Anderes gibt es ja nicht. Man kann das heute noch im Archiv nachvollziehen. Wir finden keinen einzigen TV-Bericht, der selbstgedrehte Aufnahmen von den Geretteten hat. Es sind ausschließlich Videos von der Pressestelle des Gouverneurs. Die sie der Weltpresse kostenlos bereitstellen. Sie sind oft so geschnitten, dass der Gouverneur auffallend häufig im Bild zu sehen ist. Interessanterweise haben die Videos von der Ankunft am Steg keinen Ton. Die Überlebenden hatten ja nicht so Lust, mit dem Gouverneur zu reden. Und vielleicht könnte das, was sie gesagt haben, nicht so ganz in die PR-Strategie gepasst haben. Die Botschaft scheint jedenfalls zu sein, hier bei uns in Ägypten ist jetzt zwar leider ein Unglück passiert, aber schaut mal, so toll kümmert sich ein wichtiger Politiker des Landes um die Überlebenden. Und ein wichtiger Politiker, das ist Amr Hanafi auf jeden Fall. Marco und ich versuchen uns schlau zu machen, wer dieser Gouverneur überhaupt ist. Sagen wir so, er ist bestens verdrahtet im Machtapparat der ägyptischen Militärdiktatur. Vor seinem Job als Gouverneur war Hanafi sogar mal eine große Nummer beim Geheimdienst in Ägypten. Sein jetziges Amt ist ungefähr so wie ein Ministerpräsident in Deutschland, und zwar von einem ziemlich wichtigen Land. Kategorie Bayern, würde ich sagen. Hanafi ist Gouverneur der Provinz Rotes Meer. Das ist für Ägypten die wichtigste Tourismusregion, bringt also das meiste Geld ins Land. Allein aus Deutschland fliegen jedes Jahr mehr als 1,5 Millionen Urlauber ans Rote Meer. Viele von denen sind Taucher. Und dieses Tauchsafari-Business ist wirklich wichtig für die Region. Da verdienen Reiseanbieter mit, aber auch Hotels, Häfen, Restaurants und alles drumherum. Okay, also irgendwie kann man es ja verstehen. Da hat ein Politiker eine schwierige Lage zu managen und versucht, für die Öffentlichkeit ein möglichst gutes Bild abzugeben. Soweit so normal, oder? Dass er die Überlebenden offenbar abschirmen lässt, das könnte ja auch noch irgendwie nett gemeint sein. Also zu deren Schutz. Aber es gibt zwei Sachen, die uns misstrauisch machen. Erstens, der Gouverneur veröffentlicht am Tag des Unglücks nicht nur diese Videoaufnahmen, sondern auch mehrere Statements. Schon wenige Stunden nach dem Unglück erklärt er die Ursachenforschung praktisch für beendet. Eine Monsterwelle hat angeblich das Schiff zum Kentern gebracht. Also angeblich alles nur ein tragischer Unfall, höhere Gewalt, die Natur hat zugeschlagen, kann man also nichts machen. Die Sache mit der Monsterwelle, das haben wir ja schon in Folge 2 angesprochen. Direkt nach dem Unglück haben etliche internationale Medien gemeldet, dass eine Very Big Wave das Schiffsunglück verursacht hat. Dabei sagen die Wetterdaten von dem Tag ganz klar, das kann nicht sein. Ungewöhnlich große Wellen hat es in dieser Nacht und in dieser Gegend nicht gegeben. Und schon gar keine Monsterwellen. Es ist eine Falschmeldung. Und jetzt wissen wir auch, wer sie in die Welt gesetzt hat. Interessant ist natürlich die Frage, wieso der Gouverneur dieses Märchen erzählt. Hat es ihm jemand erzählt und er wiederholt es einfach? Oder sagt er das womöglich ganz bewusst so? Dass er als Politiker in der Lage ist, die Wetterdaten checken zu lassen, bevor er eine Meldung rausgibt, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Aber wem nützt das Märchen? Vor allem ja dem Kapitän der Sea Story. Höhere Gewalt, das entlastet ihn. Und natürlich auch den Schiffsbetreiber, also Ali Aref und seine Firma Dive Pro. Die vermeintliche Monsterwelle schützt ihn vor unangenehmen Fragen. Zum Beispiel, warum ihm innerhalb von einem Jahr das zweite Schiff untergeht. Dass er schon beim ersten Unglück wenig Schuldbewusstsein gezeigt hat, das wurde ja schon bei meinem Telefonat mit ihm klar.
For me, my business going very good, thank you God.
Warum also sollte der Gouverneur Ali Aref schützen? Sollte man so jemanden nicht eher aus dem Verkehr ziehen, bevor sein nächstes Schiff absäuft? Da kommen wir jetzt dann zum zweiten Punkt, der uns auffällt. Der Gouverneur betont nämlich eine Sache ganz besonders. Die Sea Story habe alle nötigen Genehmigungen der staatlichen Behörden gehabt. Angeblich ohne Beanstandungen. Ist das nicht seltsam, dass er das ungefragt so sehr betont? Weil ehrlich gesagt, wenn ich eine Bootstour buche, erst recht auf einer internationalen Buchungsplattform, dann kann ich doch wohl davon ausgehen, dass das Schiff alle nötigen Genehmigungen hat. Andererseits stellt sich natürlich die Frage, wenn das Schiff so gut in Schuss war und es keine Monsterwellen gab, wieso ist es dann gekentert? Nur weil der Kapitän einen Fahrfehler gemacht hat? Oder ist da noch was anderes? Etwas, von dem der Gouverneur womöglich versucht, mit seiner Show abzulenken? Irgendwann dürfen die Überlebenden dann endlich den Steg verlassen. Ein Reisebus kommt und fährt sie in ein nahegelegenes Tauchressort. Masanakari heißt das. Das ist so ein Öko-Ressort, das liegt direkt am Strand und ist wirklich ganz schön, ein bisschen abgelegen und hat so Bungalows im Beduinen-Style. Es ist so ungefähr 5 Uhr, es wird gerade dunkel und im Restaurant kriegen sie jetzt erstmal was zu essen. Sie sitzen da an großen Gemeinschaftstischen und sind total fertig. Die Stimmung ist gedrückt, klar, es fehlen ja immer noch 16 Leute. So wie der slowakische Vater, dessen Sohn sitzt ja mit ihnen im Restaurant. Lisa und die anderen, die haben den ganzen Tag immer wieder die Helfer gefragt, was denn mit den Vermissten ist. Antworten haben sie aber keine bekommen, nur Beschwichtigungen vom Gouverneur und seinen Leuten. Angeblich sei eine große Rettungsaktion im Gang mit einem Zip und Zap. Inzwischen ist es ja schon 14 Stunden her, dass sie gekentert sind. Und Lisa fragt sich, wie groß sind denn jetzt noch die Chancen, dass im Dunkeln jemand gefunden wird? Lisa wird alles zu viel. Sie will einfach alleine sein und vor allen Dingen will sie jetzt endlich mal ihre Eltern anrufen. Im Restaurant laufen jede Menge Leute rum, die irgendwie helfen wollen. Unter anderem taucht auch ein Ägypter auf, der sich als Allah vorstellt. Der kann ganz gut Englisch. Und er bietet Lisa sein Handy an. Sie ruft ihre Eltern an und auch die deutsche Botschaft in Kairo. Wer dieser Typ mit dem Handy ist, das fragt sie sich natürlich erstmal nicht.
Das war irgendwie überhaupt nicht klar. Also der erstmal, also ne, ich bin hier, um euch zu helfen. Ne, das haben halt alle irgendwie gesagt. Und ich habe das auch so gar nicht hinterfragt, wer da, was die so wollen.
Nach dem Essen trommelt dieser Allah die Überlebenden dann zusammen. Sie sollen ihm folgen zur Rezeption. Dahinter ist ein Raum, da stehen Tische und Stühle. Sie sollen sich hinsetzen und er gibt ihnen Stift und Papier und sagt, schreibt mal auf, was euch passiert ist. Lisa und die anderen, die schreiben jetzt also diesen Unfallbericht. Klar, ihre Perspektive muss für die Behörden ja wirklich nützlich sein, um aufzuklären, was eigentlich passiert ist. Deswegen gibt sie sich auch echt viel Mühe mit den Details. Und Lisa ist dabei echt gewissenhaft. Sie schreibt über die ganzen schweren Holzmöbel, die nicht festgeschraubt waren. Die sind ja mit dem kippenden Schiff zur rechten Seite gerutscht und könnten das Kentern vermutlich mindestens beschleunigt haben. Sie schreibt aber auch über den miesen Zustand der Rettungsinseln, die fehlende Ausstattung da drin, kein Licht, zu wenig Wärmedecken und vor allem kein Trinkwasser. Dafür aber eine Angel. In ihrem Protokoll steht, what the fuck, kriege ich etwa Hunger auf rohen Fisch? Allah sammelt die Protokolle ein und kommt nach einer Weile zurück, mit neuen Papieren.
Wir haben ja unsere Statements auf Englisch aufgeschrieben, oder die meisten von uns haben es auf Englisch geschrieben. Und er hat das dann auf Arabisch übersetzt. Ja, dann war uns erstmal irgendwie auf jeden Fall suspekt, weil dieses, also das, was dann auf Arabisch da stand, das hätte ja alles Mögliche sein können. Das konnte ja keiner von uns mehr nachvollziehen, ob das wirklich das war, was wir vorher geschrieben haben.
Einer der chinesischen Passagiere hat sein Protokoll natürlich auf Chinesisch geschrieben. Und dann kommt plötzlich das Protokoll zurück auf Arabisch.
und sich dann natürlich gefragt hat, warte mal, also dass der Übersetzer hier von Englisch nach Arabisch übersetzen kann, das glaube ich noch irgendwie, aber dass er auf einmal Chinesisch übersetzen kann, das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor.
Na gut, das kann man sich ja vielleicht noch mit KI erklären. Aber jetzt wird's noch seltsamer. Denn unter den arabischen Protokollen steht noch ein englischer Satz. Und den habe Allah hinzugefügt, sagt Lisa.
Und darunter stand dann, I don't accuse anybody for anything and I don't suspect any criminal. Ich glaube, das war der Satz.
Frei übersetzt heißt das, ich habe keinen Verdacht, dass jemand schuld ist an dem Unglück und sich strafbar gemacht hat.
Und dann hieß es, das müsst ihr jetzt unterschreiben.
Lisa und die anderen, die wollen das natürlich nicht unterschreiben. Allah sagt, das müsse aber sein. Außerdem hat er sie laut Lisa dazu aufgefordert, den Satz auch selbst unter ihre englischen Protokolle zu schreiben.
Wir haben halt alle gesagt, das können wir nicht. Wie soll ich das unterschreiben? Ich weiß ja noch nicht mal, was hier kriminell ist und was nicht. Und ich weiß ja überhaupt nicht, was passiert ist.
Am Ende macht sie es dann doch. Sie schreibt es drunter. Weil es ist mittlerweile 9 Uhr abends. Die C-Story ist vor 18 Stunden untergegangen. Seitdem hat Lisa nicht geschlafen. Und vorher ja auch nur ein paar Stunden. Aber schlafen ist erstmal nicht. Stattdessen tauchen nämlich jetzt 3 Männer in Anzügen auf. Die Staatsanwaltschaft ist da. Und die lassen sich jetzt erstmal die Protokolle zeigen. Und dann sagen sie, jetzt wollen sie jeden befragen, einen nach dem anderen. Und dabei tippen sie in ihre Computer. Und wer übersetzt mal wieder? Allah. Lisa kommt dann als eine der Letzten an die Reihe. Ihre Befragung kommt ihr komisch vor. Die Staatsanwälte, die scheinen sich überhaupt nicht für all das zu interessieren, was sie aufgeschrieben hat. Also nicht für die Rettungsinseln, die Möbel oder die Rettungswesten. Darauf geht irgendwie niemand ein.
Und das hat die aber überhaupt nicht interessiert. Also es ging ihnen wirklich nur um den Unfallhergang. Dann haben die mich gefragt, ob es im Wasser kalt war und ob ich gefroren habe. Und ich dachte noch so, was?
Wassertemperatur, angeblich relevant. Sicherheitsausrüstung, nicht. Und auch die Staatsanwälte fordern, dass Lisa diesen Satz unter das neue Protokoll schreibt, dass sie keinen Verdacht hat, dass sich jemand strafbar gemacht hat bei dem Unglück. Und Lisa sagt dann wieder, sie möchte das nicht, es überfordert sie. Das Unglück ist noch keinen Tag her und die Ermittlungen haben ja auch gerade erst begonnen. Und jetzt sollen sie und die anderen Überlebenden etwas unterschreiben, was sie ja noch gar nicht wissen können. Es ist jetzt fast Mitternacht und Lisa kann kaum noch klar denken. Sie weiß aber, am nächsten Morgen soll jemand von der deutschen Botschaft ins Ressort kommen. Der kann sie dann hoffentlich beraten, denkt sie. Deswegen bittet sie die Männer, das doch auf den nächsten Morgen zu verschieben.
Und da sagen die, nee, das geht nicht, du kannst nicht warten, das muss jetzt passieren.
Sie unterschreibt. Einem der Überlebenden wird das zu bunt. Justin, ein Amerikaner. Der fragt dann irgendwann auch, wer denn eigentlich dieser Allah ist, der da übersetzt.
Und dann hat Justin irgendwann gefragt, in welche Funktion hast du eigentlich? Und dann sagte Allah halt, ja, ich arbeite für Dive Pro.
Okay, stopp. Vielleicht denkt ihr gerade auch, wie bitte? Oder ihr habt nach dem ganzen Ping-Pong mit den Protokollen den Überblick verloren. Also nochmal langsam. Dieser Allah, der gerade die Protokolle für den Unfallhergang übersetzt hat, der arbeitet für Dive Pro? Für die Betreiberfirma der Sea Story? Yep. Ein Unternehmen also, das womöglich eine Mitschuld an diesem Schiffsunfall tragen könnte. Und damit ein ziemlich klares Interesse am Ausgang der Ermittlungen haben dürfte. Und ein Mitarbeiter von genau der Firma also, der darf dabei sein, wenn die Ermittler Zeugen befragen? Der darf ihre Aussagen übersetzen und hätte damit zumindest theoretisch die Möglichkeit, sie zu verfälschen. Und wie verrückt ist es bitte, dass er die Zeugen sogar aktiv beeinflussen darf, das Ganze zu einem tragischen Unfall zu erklären? Und die Staatsanwälte lassen das einfach zu?
Also es war schon klar, dass das alles nicht so mit rechten Dingen zuläuft.
Das erzählt uns Lisa schon bei unserem ersten Treffen in Hamburg. Und Marc und ich sind dann erstmal total baff. Also klar, irgendwie weiß man, dass Ägypten eine Diktatur ist und erwartet jetzt keinen Bilderbuch-Rechtsstaat. Aber dass die sowas mit Touristen abziehen, die ja fast gestorben wären, das macht uns dann doch sprachlos. Also gucken wir uns auch den Allah näher an und finden was raus. Dieser Allah ist nicht nur irgendein Angestellter bei Dive Pro, er ist der Bruder von Ali Aref, also der Bruder von dem Besitzer von Dive Pro. Und jetzt ratet mal, was er da für einen Job hat. Er ist der technische Betriebsleiter der Sea Story. Sein Job war es, dafür zu sorgen, dass die Sea Story sicher ist. Seit wir diese Recherche begonnen haben, kommt ein Gefühl bei uns immer wieder auf. Nämlich, dass mit dem Schiffsbesitzer Ali Aref und seiner Firma Dive Pro was nicht stimmt. Wir sind da zugegebenermaßen nicht ganz unvoreingenommen. Schließlich haben wir ja vorher schon zu Ali Aref recherchiert. Wir wissen, dass die Sea Story nicht das erste Schiff war, das ihm untergegangen ist. Vielleicht sind es aber nicht nur Ali Aref, sein Kapitän und seine Firma, die möglicherweise verantwortlich sind für das Unglück. Irgendwie sieht es jetzt so aus, als seien da noch mehr Interessen am Werk. Da ist der Gouverneur, der sich irgendwie shady verhält und Unwahrheiten in die Welt setzt. Und dann ist da die Staatsanwaltschaft, die ein Schiffsunglück aufklären soll, die sich aber überhaupt nicht für die Sicherheitsausrüstung oder den Zustand des Schiffs zu interessieren scheint. Wir fragen uns, hat man in Ägypten überhaupt ein Interesse daran, das Unglück aufzuklären? Oder geht es vielleicht eher ums Gegenteil, die wahren Hintergründe zu vertuschen? Wir haben uns das übrigens nicht nur selbst gefragt. Wir haben unsere Fragen auch an alle geschickt, die es betrifft. Also den Gouverneur, das ägyptische Militär, alle möglichen beteiligten Behörden und natürlich Ali Aref und seine Firma Dive Pro. Geantwortet hat keiner. Am Abend nach dem Unglück werden immer noch 16 Menschen vermisst. Der Gouverneur hat in den vergangenen Stunden ein halbes Dutzend Presseerklärungen rausgegeben. Er lässt sich live in die Nachrichten eines ägyptischen TV-Senders schalten. Dort behauptet er, was er auch Lisa und den anderen gesagt hat. Nach den Vermissten werde unter Hochdruck gesucht. Auch in der Nacht gehe die Suche weiter. Es sei eine koordinierte Aktion des Militärs, der Marine. Und von ihm natürlich. Die Frage ist eigentlich ungeheuerlich, aber je länger Marc und ich recherchieren, desto mehr stellen wir sie uns. Versuchen die ägyptischen Behörden wirklich, die Vermissten zu retten? Es ist eine der beliebtesten Tauchgegenden der Welt. Wenn es eine riesige Rettungsaktion gab, dann muss es auch Menschen geben, die davon etwas mitbekommen haben. Zig Schiffe müssen sich in der Region aufgehalten haben, mit etlichen Passagieren an Bord. Am Morgen nach dem Unglück war das Wetter ja auch voll okay. Wir hören uns also in Tauchforen bei Facebook um. Wir fragen dort, ob jemand was gesehen oder gehört hat. Und haben tatsächlich Glück. Es meldet sich eine Frau bei uns. Yvonne Bauersfeld, eine Hobbytaucherin aus Gießen. Und die schreibt mir, dass sie und ihr Mann zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Tillis waren. Wir kennen das Schiff und ihr auch. Es ist das kleinere Schiff von Dive Pro. Also genau das Boot, das Danilo, Matthias, Lisa und die anderen ursprünglich gebucht hatten, bevor sie dieses kostenlose Upgrade auf die Sea Story bekommen haben. Beide Schiffe haben dieselbe Route. Am Abend vor dem Unglück ankern sie sogar nebeneinander, erzählt mir Frau Bauersfeld am Telefon.
Die sind vor uns losgefahren. Das weiß ich noch. Und wir haben auch noch rüber geguckt und die hatten Musik an und es war irgendwie nett und haben da Party so ein bisschen gemacht.
Am nächsten Morgen merken die Bauersfels und die anderen Gäste auf der Tillis gleich, dass irgendwas nicht stimmt. Sie werden nicht geweckt, es gibt keinen Tauchgang und die Mannschaft verhält sich auch irgendwie schräg. Aber niemand will sagen, was los ist. Nach einigen Stunden werden die Tauchtouristen ungehalten. Sie stellen die Crew zur Rede. Und erfahren endlich, was Sache ist.
Dann haben sie uns halt erzählt, dass irgendwie heute Nacht die Sea Story gekentert ist und dass sie nicht wissen, was genau passiert ist und ob und wer sich retten konnte.
Die Mannschaft der Tillis ist ziemlich durch den Wind, weil auf der Sea Story sind auch Freunde und Kollegen von ihnen als Besatzung. Man kennt sich untereinander, weil die Leute mal auf dem einen und dann wieder auf dem anderen Schiff arbeiten. Jetzt hängt die Tillis-Mannschaft die ganze Zeit am Funkgerät. Sie wollen bei der Rettungsaktion helfen. Was die Mannschaftsmitglieder sagen, das hat Frau Bauersfeld natürlich nicht verstanden. Sie kann ja kein Arabisch. Sie sieht nur, wie aufgelöst die Mannschaftsmitglieder sind. Die Crew erklärt ihr dann auch, warum. Angeblich verbietet das Militär der Tillis, zum Wrack zu fahren.
Kein Boot durfte sich irgendwie weiter nähern. Das Militär hat da offensichtlich alles abgeschirmt. Alle Boote haben nach den Informationen, die wir bekommen haben, Verbot bekommen, in den Süden zu fahren.
Yvonne Bauersfeld versteht das nicht. Sie hat keine Hubschrauber oder Flugzeuge gesehen und auch kein Marineschiff. Nichts hat für sie darauf hingedeutet, dass eine riesige Aktion im Gange ist. Und selbst wenn sie das wäre, wieso sollte das Militär den Seeleuten verbieten, bei der Suche zu helfen? Es können ja noch Vermisste auf dem offenen Meer treiben und je mehr Schiffe suchen, desto besser.
Es gab so viele Boote in der Nähe, die ja alle die gleiche Route da irgendwie mehr oder weniger gefahren sind. Und die hätte man auch alle als Suchflotte irgendwie in, was weiß ich, dann alle 200 Meter fährt halt so ein Boot und dann grasen die mal den Ozean da ab, ne? Mhm. Können nach Vermissten und Überlebenden irgendwie suchen.
Auch Marc und mich macht das stutzig. Wieso will das Militär verhindern, dass jemand in die Nähe des Wracks kommt? Sind das vielleicht Sicherheitsvorkehrungen? Also, dass man keine Amateure gefährden will, weil man selbst alles im Griff hat und eine Bergungsaktion vorbereitet? Oder geht es dem Militär um etwas anderes? Für Yvonne Bauersfeld gibt es nur eine Erklärung.
Nee, das ist also aus meiner Sicht Vertuschung.
Diese ersten 24 Stunden nach einem Unglück, für die Seenotrettung gilt das als die entscheidende Phase. Es gibt sogar einen Fachbegriff, die Golden Day-Regel. Sie besagt, dass Rettungsteams nur am ersten Tag gute Chancen haben, Überlebende zu finden. Viele Schiffbrüchige treiben da noch nah genug am Unfallort und drohen noch nicht zu verdursten. Deshalb werden auch die Rettungsaktionen auf den ersten goldenen Tag konzentriert, weil jede Minute zählt. In den ersten 24 Stunden, als die Sea Story untergeht, da läuft nichts so, wie man es erwarten würde. Erst die chaotische Evakuierung, dann der Gouverneur, der die Überlebenden mit Kameras belästigt und eine Falschmeldung in die Welt setzt. Dann die Staatsanwaltschaft, die die Überlebenden bis tief in die Nacht nötigt, auszusagen. Die aber nicht den Anschein macht, als wollte sie mit ihren Ermittlungen irgendwas vollständig aufklären. Und jetzt das Militär, das Schiffen angeblich verbietet, in der Nähe des Wracks nach Vermissten zu suchen. Die riesige Rettungsaktion, von der Gouverneur spricht, tja, die scheint, wie die Monsterwelle, erfunden. Das Wrack treibt kopfüber im Meer, mit Menschen an Bord, gefangen und ohne Kontakt zur Außenwelt. Es sind diese 24 Stunden und die Chancen sinken, Menschen noch Leben zu bergen.
I was just wondering how I would prefer to die. To drown because I would try to get out of this boat. Or if I needed to wait to be thirsty and hungry, I was ready to die.
Das war die dritte Folge unseres Podcasts. Und ja, es ist die letzte, die aktuell auf allen Plattformen frei verfügbar ist. Wenn ihr weiterhören wollt, was mich natürlich total freuen würde, denn es wird noch sehr spannend, dann kommt zu Stern Plus oder RTL Plus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort schließt ihr dann ein Abo ab. Nur so können Marc, ich und unsere Kollegen weiterhin unabhängig journalistisch arbeiten. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Nicht nur für diesen Podcast, denn bei uns erscheinen regelmäßig neue spannende Podcast-Serien, wie zuletzt der Crime-Podcast Luchterhand. Wenn ihr mit uns direkt in Kontakt treten wollt oder Fragen zum Podcast habt, dann kommt doch auf die Plattform Campfire FM. Da könnt ihr mit Marc und mir chatten und euch auch mit anderen austauschen, die den Podcast hören. Und unser ganzes Zusatzmaterial, das gibt's dann natürlich auch. Der Untergang der Sea Story ist eine Produktion von Stern Plus und RTL Plus. Danke an das Podcast-Team, besonders an Redaktion und Sounddesign, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Konzipiert, geschrieben, gehostet und produziert von Marisa Gierlinger, Isa von Heil, Marc Neller und mir, Tina Kaiser. Postproduktion RTL Plus. Die Titelmusik kommt von Joscha Grunewald. Ein besonderer Dank geht an meine Kollegin Michelle Janicek für ihre Recherchen in Ägypten und Deutschland.